Ihr habt es ja nun schon gehört von Rob, die Tage werden kürzer, es wird kälter, Weihnachten kommt. Und für die meisten von uns ist der Urlaub schon etwas länger her. Aber ich vermute, dass jeder von uns das kennt, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, zack, steht man drin im vollen Leben. Es ist manchmal so, dass man gar keine Chance hat, richtig wieder anzukommen. Ich denke das jedes Jahr und denke, man müsste eigentlich nur 3 Tage Urlaub haben, bevor man wieder anfängt. Und nichts tun dazu. Also dieses von jetzt auf gleich volle Leistung geben, das ist ganz schön herausfordernd. Ich sage mir dann immer, wenn ich sowas erlebe, wie gut, dass Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Wir haben gerade von ihm einen Bericht gehört, Jesus war offensichtlich nie im Urlaub, aber er hatte eine Zeit mit seinem Vater verbracht auf dem Berg, auf einem Berg in Galiläa. Eine Zeit, die total intensiv und gefüllt war. Er hat dort mit Gott, dem Vater, geredet. Elia und Mose waren bei ihm und haben ihm erklärt, wie sein Weg nach Jerusalem gehen wird. Sie haben ihn ermutigt. Der Vater hat ihm gesagt, du bist mein lieber Sohn. Alles gehört dir. Ich bin immer an deiner Seite. Jesus wurde richtig gestärkt. Das ist so, wie wir manchmal sagen, Mann, es gibt so Erfahrungen, die sind wie so ein Berggipfel. Für ihn war es wirklich so. Und dann kommt er von dem Berg herunter, begibt sich in die Niederungen des Alltags und zack, passiert Folgendes. Und das lese ich euch jetzt vor, unmittelbar im Anschluss im Kapitel 9 bei Markus. Und als Jesus zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Sie überrannten ihn, wäre wahrscheinlich besser ausgedrückt. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben. Aber sie konnten es nicht. Er antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn, Jesus, sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange geht das mit ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeikommen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie und zerrte er ihn heftig und fuhr aus. Und er, der Junge, wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in das Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet. Später hat man noch ergänzt und Fasten. Ihr Lieben, 2 Spuren möchte ich durch diesen Text verfolgen mit euch. Ganz einfach folgen wir zunächst einmal diesen 9 Jüngern. Während also Jesus noch auf dem Berg war mit Petrus, Jakobus und Johannes, ist ein Mann zu den Jüngern gekommen. Der wollte eigentlich zu Jesus. Wir haben es ja gelesen. Der Sohn dieses Mannes, dieses Vaters, hatte einen sprachlosen und tauben Geist. Und er quälte den Sohn so sehr, dass der Vater vieles versucht hatte, aber nichts hat irgendwie gefruchtet. Vielleicht war Jesus nun seine letzte Hoffnung. Vielleicht dachte er, wenn das jetzt nicht klappt, keine Chance mehr. Und dann kommt dieser Vater zu den Jüngern. Man hat ihm gesagt, wo Jesus sich aufhält. Und die erste große Enttäuschung, Jesus ist gar nicht da. Ich weiß nicht, wie wir in solchen Situationen reagieren würden. Ich finde es bemerkenswert, dass dieser Vater nicht auf der Stelle kehrt gemacht hat, gesagt hat, okay, das ist Mist, das hätte ich mir anders gewünscht, das war nicht verabredet, da muss ich halt sehen, dass ich morgen nochmal meine Chance kriege. Irgendwie werden wir diesen einen Tag schon auch noch überstehen. Wir haben so viele Tage durchlitten, da würde es diesen einen auch irgendwie noch gehen. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat sich dieser Vater an die neuen Jünger gewandt. Schaut euch meinen Sohn an. Bitte habt Erbarmen mit ihm. Legt ihm doch die Hände auf. Befreit ihn von dieser Belastung. Heilt ihn. Ihr seid doch die Jünger von Jesus. Das heißt, wenn ihr Worte sprecht, dann tut ihr das doch in der Kraft eures Meisters Jesus. Wenn ihr gebietet, dann geschieht das doch in seiner Autorität. Wenn ihr etwas tut, dann steht doch dahinter sein Wille und seine Klarheit. Für diesen Vater waren die neuen Jünger am Fuße des Berges nicht die zweite Wahl. Das ist doch ein Ding, oder? Für den Vater war klar, ein Rabbi nimmt sich Schüler, weil er, dieser Rabbi, sich in das Leben seiner Schüler hinein multiplizieren will. Er will ihnen seine Autorität geben und vermitteln. Das ist so in unserem Denken heute gar nicht mehr drin, dass es da auch wirklich um Übergabe von Auftrag, Wesen und Kraft geht. Wir denken oft in der Kategorie von zweiter Wahl. Mal ehrlich, wie oft fühlst du dich als zweite Wahl? Kleiner Nebengedanke an dieser Stelle. Wir hätten vermutlich die Jünger anderes gefragt. Wir hätten gesagt, sag mal, wisst ihr eigentlich, wann Jesus wiederkommt? Nö. Nee? Was wollen wir da jetzt machen? Aber das Thema Befreiungsdienst, das ist euch doch präsent, oder? Da habt ihr doch Erfahrungen gemacht. Das ist doch nicht Neuland für euch, Jünger. Oder überfordert euch vielleicht dieses klinische Bild meines Sohnes? In uns ist eine Ambivalenz. Auf der einen Seite fühlen wir uns selbst oft als zweite Wahl, auf der anderen Seite suchen wir die Chefarztbehandlung. Also Menschen, wo wir sagen, wow, da ist eine besondere Salbung Gottes auf ihn. Die haben eine erwiesene Begabung. Frag dich doch mal, wenn du eine Not hast oder ein Gebetsanliegen, ein dringendes Gebetsanliegen, von wem erwartest du Hilfe? Und vielleicht noch wichtiger die Frage jetzt im Zusammenhang, von wem ehrlicherweise auch nicht oder weniger oder nur zur Not? Von wem erwartest du, dass Gott durch ihn oder sie dir ein Wort gibt, das dir weiterhilft? Und von wem auch nicht? Könnte es sein, dass wir ausgewiesenen Begabungen oft mehr vertrauen als Christus in unseren Geschwistern? Wir haben so ein Empfinden, wir wollen nicht zweite Wahl. Und auf der anderen Seite führt uns das aber genau dazu, dass wir uns selbst oft wie zweite Wahl fühlen, weil wir uns vergleichen. Oh, die Latte liegt hoch. Der Vater hatte dieses Denken offensichtlich überhaupt nicht. Er sagt zu den Jüngern, gut, Jesus ist nicht da, aber ihr seid ja seine Jünger. Dann mal los. Und diese neuen Jünger, ich finde das auch überraschend, dass die nicht irgendwie lange gezögert zu haben scheinen. Vermutlich hatten sie noch in Erinnerung, dass gar nicht lange zuvor Jesus sie ja ausgesandt hatte. Immer 2 zu 2 in die Dörfer, wo Jesus hingehen wollte. Und er hat ihnen gesagt, kündigt das Reich Gottes an. Aber redet nicht nur, sondern wenn jemand krank ist, legt ihm die Hände auf und heilt ihn. Wenn jemand gebunden ist, sprecht ihn frei. Und sogar noch, wenn jemand tot ist, weckt ihn auf. Und die Jünger sind losgezogen und wenn sie sich daran erinnern, dann schlug ihr Herz schneller. Ja, sie haben erlebt, wie Gott Wunder tut, durch sie, die sich wie zweite Wahl fühlten. Und nun kam der Vater zu ihnen und nun dachten sie sich, okay, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir haben die Vollmacht Jesus erlebt. Wir können darauf jetzt zurückgreifen. Was schon einmal geklappt hat, wird doch auch wieder klappen, oder? Und vielleicht, wenn ich mich in die Rolle dieser neuen Jünger hineinverdenke, ist auch so ein Tick dabei, so eine Spur, dass man denkt, wir werden es schon schaffen. Und Jesus wird auf uns stolz sein. Aber leider, so berichtet es Markus, kam es ganz anders. Die Jünger haben geboten und es wurde schlimmer. Dieser Junge fing an zu schreien und zu krampfen. Das war ein Albtraum. Und Schaulustige liefen zusammen und dann fingen sie an, alle ihre Kommentare abzugeben. Der Vater wurde nervös und nervöser und nervöser. Und die Jünger hektischer, unruhiger, panischer. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Alle Versuche, die Situation zu retten, entglitten ihnen. Der Druck wuchs enorm. Und es war nicht mehr die Zeit, es war nicht mehr die Möglichkeit, innerlich mal 3 Schritte zurückzugehen. Denn es musste schnell etwas passieren. Sie mussten etwas tun. Und gerade in diesem Moment zu einem Überfluss stellen sich noch so ein paar ganz neunmal kluge Schriftgelehrte vor die Jünger und sagen, lass uns mal ganz grundsätzlich jetzt debattieren. Ihr Lieben, habt also keine Vollmacht über diesen Dämon. Halten wir mal fest. Logische Folge, euer Rabbi hat über diesen Dämon auch keine Vollmacht, sonst hättet ihr sie ja. Wenn aber Jesus keine Vollmacht über diesen Dämon hat, dann kann seine Kraft und seine Sendung gar nicht von Gott kommen, weil Gott über allem steht und über alle Dämonen Macht hat. Und plötzlich hat die Hilflosigkeit dieser Jünger dazu geführt, dass auch noch die Glaubwürdigkeit Jesu in Frage gezogen wurde. Also viel schlimmer hätte es nicht kommen können für unsere neuen Jünger. Und als Jesus dann endlich kam, das ist vielleicht die nächste Überraschung in diesem Text. Wir würden uns vorstellen, er sieht seine Jünger, er geht erstmal hin, er nimmt sie beiseite, er tröstet sie, er streichelt sie. Nö, Jesus geht als erstes zu den Schriftgelehrten. Sagt, was ist denn hier los? Warum ist hier so ein Aufruhr? Gerade zu denen, die Jünger in echte Bedrängnis geführt haben. Und dann hat er auch keine lieben und netten Worte für die Jünger, sondern diesem Vater sagt er einfach und blickt über alle, auch über die Jünger und sagt, oh ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch denn noch ertragen? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Und unser Reflex, Jesus, das war übers Ziel hinaus. Wie kannst du so hart sein? Wie kannst du so mit diesen Jüngern reden? Die haben alles gegeben. Hast du kein Mitleid mit denen? Ihr Lieben, es gibt manche so eine Aussagen oder Reaktionen Jesu, die uns so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die passen nicht so zu so einem immer angenehmen, kuscheligen Bild von Jesus. Aber immer dann, wenn Jesus für uns so hart wirkt, so unnahbar, manchmal abweisend, dann möchte er, dass wir Dinge verstehen. Dann sind diese Dinge ihm immens wichtig. Dann ist es nicht nur ein Kavaliersdelikt. Sondern sagt er, ich möchte, dass ihr versteht und dass ihr es in euer Leben hineinnimmt und anders denkt und handelt. Die Ernsthaftigkeit Jesu wird deutlich. Und natürlich, es war klasse, dass diese neuen Jünger sich nicht verbuddelt haben, als der Vater kam. Die haben gesagt, oh ja, komm morgen wieder. Es war klasse, dass sie gesagt haben, nee. Also Jesus ist immer noch der Herr, ob er jetzt auf dem Berg da oben ist oder bei uns. Jesus ist der Herr. Wir gehen mal voran. Es war klasse, dass sie sich haben nicht in die Angst hineinschieben lassen. Das war alles echt gut. Es gab nur einen Punkt, an dem sie ganz haarscharf daneben lagen. Einen einzigen Punkt. Sie meinten, dass sie diese Situation aufgrund ihrer Erfahrungen meistern können. Was schon einmal geklappt hat, wird doch auch wieder klappen. Natürlich gibt es eine gewisse Sicherheit. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir in dieser Logik unterwegs sind, dann schauen wir immer auf uns, auf unsere Erfahrung, auf das, was wir erlebt haben und nicht mehr auf den Herrn. Und als sie dann merkten, mehr und mehr, wie ohnmächtig sie sind, dann wurden sie so panisch, dass sie jeden Strohhalm, der ihnen sich bot, ergriffen haben. Verzweifelt haben sie ihren Fehler gesucht oder die richtige Methode. Und als sich dieser ganze Aufruhr dann aufgelöst hatte, war die erste Frage an Jesus: Jesus, warum konnten eigentlich nicht wir diesen Geist austreiben? Wie hast du das denn geschafft? Welche Technik hast du denn angewandt? Und die Antwort von Jesus ist so unspektakulär wie kaum etwas anderes. Ja, die Situation ist schon herausfordernd. Nicht jede Situation mag es so sein wie diese. Aber jene Mächte fahren nur durch eines aus, durch Beten. Durch Beten? Nur durch Beten? Ist das nicht ein bisschen einfach? Das ist doch nahezu selbstverständlich, oder? Durch Beten? Und genau das hatten die Jünger aus den Augen verloren. Erinnert euch an Mose, den alten Recken des Glaubens im Alten Testament. Er hat das nur auch durch Leiden durchleben müssen. Zum x-ten Mal hat dieses Volk Israel rumgemurrt und gesagt, oh, jetzt ist schon wieder das Wasser knapp, jetzt müssen wir schon wieder rationieren. Das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle sterben? Und ich kann mir das vorstellen, wie das Herz von Mose richtig unter Druck gekommen ist und sowas. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie oft haben sie erlebt, dass Gott sie versorgt? Wie oft haben sie Wasser von Gott empfangen, Nahrung von Gott empfangen, Schutz von Gott empfangen? Wie oft haben sie das erlebt? Gott kommt nie zu spät. Können sie es denn nicht mal begreifen? Und weil er selbst innerlich so unter Druck war und selbst das Gefühl hatte, ich muss diese Situation jetzt schnell beenden, das ist doch unwürdig für Gott, vor Gott, wie sie reagieren, hat er mit seinem Stab gegen den Felsen geschlagen, damit da Wasser herausläuft. Hat er ein paar Monate zuvor ganz genau so gemacht. Hat schon mal geklappt. Nur diesmal hat Gott nicht gesagt, schlag mit dem Stab gegen den Felsen, sondern rede zu diesem Felsen. Aber Mose stand so unter dem Druck, dass er zack das tat, was innerlich schon vorbereitet war, was er kannte, was ihm vertraut war, wo er schon unterwegs war. Und Gott sagte, und deshalb wirst du mein Volk nicht in das neue, gelobte Land führen. Wieder so ein Moment, wo Gott so überraschend klar ist. Was schon einmal funktioniert hat, wird doch vermutlich wieder funktionieren. Was Gott schon einmal getan hat, das kann und wird er doch wieder tun. Der Schritt, der schon einmal weitergeführt hat, muss es jetzt auch bringen. Ich kenne dieses Denken, ihr Lieben, total gut. So als gründlicher, grüblerischer Typ ist man sehr in diesem Denken immer wieder drin. Und weil ich immer damit zu tun habe, dachte ich, ich gebe dem Ding mal einen Namen, damit ich weiß, wenn es wieder hochkommt, wie ich es benennen kann und beiseite schieben kann. Ich nenne das für mich das Gesetz der Analogie. Ist anfechtbar, aber ist meine persönliche Bezeichnung. Nämlich alles ist analog, wie es schon mal war. Es ist alles eine Wiederholung dessen, was ich schon kenne. Und davon gibt es übrigens auch eine negative Variante. Diese negative Variante lautet dann, was mir schon einmal misslungen ist, wird mir wieder misslingen. Ich kenne das so mit Schränken zusammenbauen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das ist für mich so ein Stressmoment. Passiert zum Glück nicht allzu oft. Aber da denke ich jedes Mal, ja genau, das ist mir schon mal so passiert, dass ich den Nagel an dieser Stelle nicht reingekriegt habe. Oder ich weiß doch, diese Schrauben, die verklemmen sich immer an dieser Stelle, genau diese Art von Schrauben, ich hasse sie. Also da könntet ihr mich besuchen und könntet sagen, genau, er kennt das Gesetz der Analogie. Es kann heißen, warum sollte ich jetzt erreichen, was ich noch nie erreicht habe? Ist doch klar, dass genau das mir passieren musste. Einmal unten durch, immer unten durch. Gesetz der Analogie. Ich finde das menschlich gesehen relativ verstehbar, dass wir so denken. Nur scheint es für Gott ein Problem darzustellen, wenn wir so denken. Nämlich, dass dann, wenn wir denken, es wiederholt sich alles, dann legen wir Gott fest. Wir geben Gott den Rahmen, in dem er handeln kann oder auch nicht. Nämlich so, wie wir es schon kennen, wie wir es befürchten, was wir nicht glauben können. Wir legen Gott fest und lassen nicht mehr zu, dass Gott Gott ist. Und das ist genau der Grund, weshalb Jesus seine Jünger so hart hier angefasst hat. Nicht, weil er sie nicht lieben würde, nicht, weil er nicht mitgefühlt hat, sondern er gesagt hat, Mensch, Leute, wacht auf, was ihr hier tut. Kommt raus aus der Bahn eures Denkens. Werdet euch bewusst, dass ihr eigentlich Gott festlegt. Durch Beten allein. Damit meinte Jesus ziemlich sicher keine Gebetsprogramme, sondern eher diese Herzenshaltung, ich werfe mich meinem Herrn ganz in die Arme. Ja, ich stoße an meine Grenzen, mehr als mir lieb ist. Ja, ich kriege die Dinge nicht auf die Reihe, ich habe es nicht im Griff. Aber ich suche meine Sicherheit nicht im Gestern, nicht im Gewohnten, nicht in dem, was mir möglich ist. Ich will auf ihn schauen, ich will darauf vertrauen, dass er trotz und vielleicht sogar manchmal in meiner Ohnmacht mich auf neues Terrain führt. Zweite Spur. Schauen wir nochmal den Vater an in der Situation. Ist enorm, was der in diesen Jahren alles hat tragen müssen, ansehen müssen. Unzählige Male diese Angriffe dieses Dämons auf seinen Sohn, unzählige Male Lebensgefahr. Zu allen Ärzten gerannt und keine Hilfe. Alles gesucht und versucht. Gebetet, gefastet, gerungen vor Gott und nichts wurde besser. Die ganze Familie lebte in so einer Art Ausnahmezustand mit der Angst als ständiger Begleiterin. Wie muss der sich wohl gefühlt haben, als selbst die Jünger von Jesu nichts ändern konnten? Wie groß muss da seine Enttäuschung gewesen sein? Und vielleicht ist es von daher zu verstehen, dass er Jesus selbst so gegenübertritt mit so einem Vorwurf innerlich, sagt, ja, warum soll ich jetzt hier nicht aufgebracht sein? Mein Sohn leidet wie Hund seit Jahren. Niemand kann helfen und selbst deine Jünger auch nicht. Wenn du überhaupt etwas kannst, dann bitte, jetzt ist die Stunde, jetzt, nicht morgen. Noch ein kleiner Nebengedanke. Dieser Vater hat nicht nur die Jünger mit Jesus identifiziert, sondern auch Jesus mit den Jüngern, weil sie für ihn Jesus repräsentierten. Können wir über die Frage nachdenken, wie werden Menschen im 21. Jahrhundert in Berlin, in dieser säkularisierten Stadt, wohl Jesus sehen? Aller Wahrscheinlichkeit werden die wenigsten sagen, wow, ich muss mal in die Bibel reinschauen oder ich gucke mir mal The Chosen an. Die allermeisten werden dich und dich und dich und mich anschauen. Sehen Sie da Jesus? Er lebt in uns. Er ist da. Sehen Sie ihn? Was für eine Verheißung gibt Gott uns? Und gleichzeitig was für eine Verantwortung, dass wir durch unser Leben nicht andere hindern auf ihrem Weg zu Jesus. Wenn du etwas kannst, so tritt der Vater Jesus gegenüber. Und Jesus dreht die Frage um und sagt, du fragst mich nach meinem Können, ich frage dich nach deinem Vertrauen. Alles ist möglich dem, der mir vertraut. Klingt wie so eine Art Blankoscheck, ne? Haben wir genug Glauben? Zack, passiert alles. Aber auch das meint Jesus hier nicht, sondern er sagt, wo sich ein Herz öffnet vor mir, wo jemand nicht mehr sich selbst oder seine begrenzte Vorstellung festhält und über alles stellt, wo jemand seine ganzen Wenn und Abers, die natürlich aufstehen, beiseite legen kann und sagt, ich werfe mich mit all dem in die Arme Jesu. Wenn ein Herz das tut, dann kann alles geschehen. Wenn keine Grenzen mehr wir setzen für Jesus, kann Jesus alles tun. Alles, was er will. Und in dem Augenblick entlud sich in dem Vater alle innere Angespanntheit, eine gewaltige Explosion, fast wie ein Vulkanausbruch. Diese ganze Widersprüchlichkeit, die er in sich gut verborgen hat, die kam auf einmal ans Licht. Er sagte, Mensch, ja, du redest hier vom Vertrauen. Ja, ich will vertrauen, aber mein Herz ist da noch gar nicht. Ich bin voller Zweifel, ich habe diese Geschichte hinter mir. Ich kann nicht mehr. Wie soll ich denn glauben? Der Kopf sagt ja, aber das Herz sagt noch nicht. Nein, ist mir zu dünnes Eis. Kann ich noch nicht. Kennst du solche innere Widersprüchlichkeit? Auf der einen Seite hoffnungsvoll. Ja, ich weiß doch, Jesus ist mit mir. Und auf der anderen Seite verunsichert. Ist er wirklich in dieser konkreten Angelegenheit mit mir? Auf der einen Seite Gottes Nähe, die wir erleben und die wir genießen. Und auf der anderen Seite immer wieder Zweifel an seiner Liebe. Kennt das jemand von euch? Also ihr dürftet euch mal melden, wer das kennt. Bin ich der Einzige im Raum, der das kennt? Nein. Auf der einen Seite Sehnsucht nach tiefer Gemeinschaft mit Gott. Und auf der anderen Seite eine Furcht gerade davor, weil man merkt, das könnte mich in meinem Leben, in meiner Gestaltung meines Lebens, in meinen Verletzungen, all dem durcheinander bringen. Ich habe so gut alles eingerichtet. Was ist stärker, die Sehnsucht oder die Furcht? Auf der einen Seite voller Glauben, auf der anderen Seite gelähmt, weil das Vertrauen so mühsam ist. Der Kopf sagt ja, aber das Herz sagt nein. Ihr Lieben, wie gehen wir mit diesen Widersprüchlichkeiten um? Ich vermute mal, dass wir versuchen, sie irgendwie unter die Füße zu kriegen. Dass wir mit ihnen nicht so recht umgehen können. Dass wir vermeiden, diesen inneren Widersprüchen selbst zu nahe zu kommen. Und manchmal kriegen die Zweifel, die in uns leben, so ein frommes Mäntelchen. Es ist ja nicht angemessen, dass ich als Christ sage, Herr, warum tust du hier nichts? Hast du mich vergessen? Wir drücken diese Empfindungen tief rein. Und die Folge? Unser Kopf sagt ja, aber unser Herz zögert, schlingert, ist unsicher. Vieles gehen wir mit dem Kopf dann an. Aber wir werden als Menschen, die Kopf und Herz haben, nicht auf Dauer gegen unser Herz leben können. Für diesen Vater war das der Moment der Befreiung, als diese ganze innere Widersprüchlichkeit hochkam. Als er merkte, ich muss sie gar nicht mehr verbergen. Ich muss nicht mehr aufpassen, dass das keiner sieht. Ich kann das hier vor Jesus richtig rauslassen und ehrlich werden. Und sein Kopf sagte, ich will glauben, das will ich wirklich. Ich will dir vertrauen, weil ich weiß, du bist der Herr. Ich weiß das. Sein Geist, der es mir ins Herz geschrieben hat. Aber mein Herz sagt, es gibt noch so vieles, was mich hindert, darin auch festzustehen. Ich kann dir, Jesus, nicht mehr anbieten als dieses verunsicherte Herz. Also kann ich nur sagen, hol mich raus. Hol mich raus aus meinem Unglauben. Versteht ihr, der Glauben, von dem Jesus hier redet, der alles möglich macht und alles bewegen kann, das ist nicht der Glaube, den ich machen kann, den ich zur Verfügung habe oder den ich vorweisen kann. Das ist das Vertrauen, das wächst, wenn ich vor Jesus und vor mir selbst ehrlich werde. Wenn du dir von dieser Predigt nur einen Satz merken willst, dann merk dir diesen Satz: Jesus sucht nicht deinen großen Glauben, mit dem du ihn beeindrucken kannst. Er sucht diesen kleinen Funken Vertrauen an einen gigantisch großen Gott. Ihr Lieben, zum Schluss. Jesus hat diesem unreinen Geist geboten und er fuhr aus. Und für alle, die es erlebt haben, war klar, nach jüdischem Verständnis kann das nur der Messias tun. Ein Mensch, der taub und stumm ist, der das Wort der Gnade nicht hören kann und nicht darauf reagieren kann, der in einem Gefängnis sitzt, aus dem es kein Entkommen gibt, für das es keinen Schlüssel gibt. Nur einer kann dieses Gefängnis aufmachen, das ist Jesus, der Messias. Darum, egal was auch immer dich unfrei machen will, dich festlegt oder einengt, egal was auch immer deinen Horizont begrenzt oder dir bedrohlich werden will, nimm diese Worte Jesu für dich. Alle Dinge sind möglich dem, der ihm vertraut. Ein Fünkchen Vertrauen. Amen.